Ich wünsche allen einen gesegneten Sonntag für dieses besondere Thema. Heute haben wir aus Offenbarung 7 einen Text für die Predigt. Ich lese ab Vers 9, Offenbarung Kapitel 7, ab Vers 9 bis 17. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Die riefen mit großer Stimme und sprachen: Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und es hob der Ältesten einer an und sprach zu mir: Wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und ich sprach zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir: Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Soweit die Worte aus der Heiligen Schrift. Ich würde gerne sagen, sozusagen, wie kam das dazu, dass Johannes an der Stelle diese riesengroße Menschenmenge sah, die kein Mensch zählen kann und konnte. Also das hier in Kapitel 4, 1 bis 8, 1 ist ein Block im Buch der Offenbarung. Und in Kapitel 1 bis 3 ist so der erste große Teil, wo Christus ihm erschienen ist auf der Insel Patmos. Der Cäsar Domitian hat ihn ausschalten wollen und auf die Insel verbannt. Und da sozusagen dahin geschickt, wo der Pfeffer wächst und in der Hoffnung vielleicht, dass er dort krepiert. Und am Herrentag, in Kapitel 1 sagt er das, hört er eine Stimme hinter sich reden, er geriet in den Geist, in den Heiligen Geist und der Herrentag, damit meint er wahrscheinlich den Sonntag an der Stelle. Und muss ich das vorstellen, an dem Sonntag, heute haben wir Sonntag, ja, an dem Sonntag, an dem er sonst in Ephesus gewesen wäre, und hat vielleicht gedacht, jetzt wäre Gottesdienstzeit etwa, ja, und die anderen kommen zusammen und ich bin hier allein auf dieser Insel. Und dann merkt er auf einmal, er ist nicht allein. Und Gott hat den scheinbar abgeschalteten alten Mann wieder angeschaltet. Und das letzte Buch der Bibel wird geoffenbart. Und er schickt ihm 7 Briefe an 7 Orte. Von Ephesus ab konnte ein Läufer, die alle 7 Orte in einem Durchgang erreichen. Und als das fertig ist, am Ende von Kapitel 3, kriegt er einen zweiten Schub des Heiligen Geistes und eine Stimme kommt von oben und sagt ihm: Komm, steig hoch. Und dann steigt er auf in den Himmel. Und er sieht nicht Rom und nicht den Cäsar in Rom auf seinem Thron mit seinem Senat in Rom, sondern er sieht den Thronsaal des allmächtigen Gottes. Er sieht seinen Thron, er sieht die 24 Ältesten, den Senat Gottes. Frage mich nicht, wozu Gott die braucht. Er kann auch alleine regieren, aber da sind 24 Älteste, ja, da ist ein himmlischer Senat, da sind 4 Cherubim, die werden dort lebendige Wesen genannt, mit dem Namen, den sie in Hesekiel 1 haben. Er sieht den gewaltigen Himmel mit allem drum und dran und dann sieht er nachher, wie Gott in der rechten Hand ein Buch hat und die Frage ist, wer kann das Buch nehmen, wer darf die 7 Siegel brechen? Und die Fehlermeldung kommt von überall her, aus dem Himmel, jeder Ecke des Himmels kommt niemand, jeder Ecke der Erde kommt niemand und unter der Erde durfte auch niemand dieses Buch nehmen. Und dann schließlich steht ein Lamm dort, angekündigt als Löwe, Juda, die Wurzel Isais oder Wurzel Davids. Und dann kommt Jesus Christus als Lamm Gottes, grapscht sich das Buch und alles betet an. Und dann öffnet er ein Siegel nach dem anderen. Und das ist so, dass bei diesen sieben Siegeln und bei den sieben Posaunen später und bei den sieben Schalen, die sieben Dreierreihen, die man hat in den nächsten Kapiteln, das ist immer so, dass mit Nummer 6 zusammen die andere Perspektive kommt. Und das ist unser Text. Man hat 6 Siegel und da möchte man sagen, eigentlich möchte ich weder das erste Siegel noch das zweite noch das dritte. Da sind so viele Katastrophen, die da über die Erde hereinbrechen als Antwort Gottes auf die ethische und moralische Entwicklung der Menschheit, um sie wieder zurückzurufen zu sich. Und dann auf einmal, nach dem 6. Siegel, kommt Kapitel 7, Vers 1 bis zum Ende. Und das sind 2 Abschnitte, die sozusagen die andere Seite der Geschichte zeigen und betonen. Und zuerst sieht man Israel und 12 Stämme Israels werden mit Namen genannt und aus jedem Stamm Israels werden 12.000 Leute versiegelt, bevor die Reihe der Katastrophen weitergeht, als Schutz. Und man merkt, Gott hat vielleicht, wenn das wörtliche Israel meint, noch einen besonderen Plan und so verstehe ich das. Und dann kommt unser Text. Und dann kommt unser Text mit dieser Wucht und dieser Macht. Danach sah ich und siehe eine große Schar, welche niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, vor dem Thron stehend und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und Palmen in ihren Händen. Jetzt stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, wo du schon mal eine ganz große Menschenmenge gesehen hast. Habt ihr schon mal erlebt? Richtig, richtig viele, viele, viele Leute. Wisst ihr, wo ich sowas erlebt habe? In Hamburg, beim HSV, Fußballspiel. Mein Vater hat mich, als ich Kind war, da mal mitgenommen. Ja, und dann siehst du 30.000, 40.000. Und wenn dann Tor fällt, dann hast du Jubel. Ja, dann weißt du, was Jubel ist. Aber die 30.000, 40.000 beim modernen Fußballspiel, und es mögen 50 und 60 sein, je nachdem, wie toll die Mannschaft ist und wie wichtig das Spiel, die kommen nicht heran an das, was er hier sieht. Er sieht im Himmel Menschen ohne Ende. Er guckt, guckt, er guckt und guckt und er kennt Menschen wieder aus aller Herren Ländern, überall her. Er kann sie nicht zählen. Und er weiß, kein Mensch kann die zählen. In 1. Mose 15 hatte Gott einen Mann verheißen, der kinderlos war, dem er gesagt hatte, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Und Abraham, der ihm antwortete, er hieß damals noch Abraham, antwortete ihm, ich sag's mal mit meinen Worten, was könnt ihr da nachlesen? Was habe ich davon? Was habe ich davon, dass du, oh Gott, mein Schild bist und mein sehr großer Lohn? Ich habe kein Kind und mein Knecht wird alles erben, was ich habe. Und Abraham war steinreich und er wurde immer reicher. Ja? Und dann nimmt Gott ihn quasi bei der Hand aus dem Zelt oder Haus, in dem er war, raus und er zeigt ihn in den Himmel und sagt, guck dir die Sterne an. Kannst du das zählen? Konnte er natürlich nicht. So viele Kinder wirst du haben. Und er hat diese Aussage Gottes gepackt in seinem Herzen, hat es geglaubt. Und deswegen steht dann dort, Abraham hat Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das ist seitdem der Weg des Heils weltweit. Dass man Wort Gottes hört, Evangelium heutzutage hört und glaubt und anpackt und ohne, dass man selber 100% fehlerlos ist oder heilig und alles erfüllt hätte, was Gott gesagt hat, dass man durch den Glauben an das, was Gott dir zusagt, im Evangelium gerettet wird. Und genau diese Leute sieht Johannes hier. Abraham, Isaak, Jakob, da waren leibliche Kinder und Enkel und Urenkelkinder. Das Volk Israel wurde geboren, Jesus kam und er starb am Kreuz. Und das Interessante ist, dass die Szene, die er hier sieht, genau auf die Passion zurückgeht. Denn wenn ich euch fragen würde, wo hat es das schon mal gegeben, dass man eine riesen Menschenmenge sieht, kleiner als die hier, dass man eine riesen Menschenmenge sieht mit Palmzweigen in den Händen, die was rufen und ausrufen und schreien über das Heil Gottes, Hosianna. Was würdet ihr sagen, wo ist das? Jedes Sonntagsschulkind könnte das beantworten, wenn es 2, 3 Jahre die Sonntagsschule besucht hat, Palmsonntag. Und Palmsonntag riefen sie, Hosianna, gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem König Israels. Und Hosianna auf Deutsch, Hebräisch, Hosianna heißt, rette doch. Hosia ist der Ruf nach Rettung. Man schreit zu Gott, jeder Einzelne, der da war und dann mitmacht. Irgendeiner hat angefangen, wir wissen gar nicht, wer angefangen hat. Irgendeiner hat angefangen, das auszurufen, Hosianna. Und das war ein Zitat aus Psalm 118. Und der Psalm 118, der ist wie so ein Briefumschlag für die Passionswoche. Es fängt mit dem Ritt Jesu auf dem Esel nach Jerusalem an, fängt damit an und es hört auf, weil in der Passanacht haben die Juden die Psalme 113 bis 18 gesungen. Am Ende des Passamals, das letzte Lied, was sie sangen, war Psalm 118. Da steht drin, Hosianna, gelobt sei der, der kommt in den Namen des Herrn. Da steht aber auch drin, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein. Was ist für mich kirre, wenn ich mir darüber nachdenke, da kriege ich eine Gänsehaut. Dass die Juden jedes Jahr diesen Psalm sangen von dem Stein, der verworfen wird und da, wo er hingeschmissen wird und hinfällt, baut Gott ein neues Haus, ein Haus des Heils für alle Völker, die an ihn als den Gekreuzigten und dann Auferstandenen glauben, werden gerettet. Und das Haus ist so groß, das Haus des Heils, der Tempel Gottes ist so groß, da haben Menschen Platz. Aus allen Völkern und allen Sprachen und allen Nationen, allen ethnischen Einheiten. Das sind die Worte, die hier gebraucht werden. Alle Sprachen. Deutsch, Englisch, Chinesisch, Han-Chinesisch, Urdu aus Pakistan, Punjabi, alles. Und er sieht sie hier. Er sieht sie in einer göttlichen, prophetischen Vision, sieht er Menschen ohne Ende. Und alle eint etwas. Sie haben diese Palmzweige in der Hand. Als die Leute zum Palmsonntag Jesus begeistert begrüßten, der eine sagte, er hat Lazarus von den Toten auferweckt. Der andere sagte, Bartimäus kann sehen, Leute. Da riefen sie noch um Rettung. Die Leute hier bitten nicht mehr um Rettung. Sie stellen ein Faktum fest, eine Tatsache für sie. Unverrücklich steht das fest. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Vor ihnen beiden stehen sie. Sie stehen vor Gott, dem Vater, auf seinem Thron und sie stehen vor dem Lamm, der sich dieses Buch gegriffen hatte mit den 7 Siegeln und ein Siegel nach dem anderen geöffnet hat. Er hat jetzt 6 Siegel hat er geöffnet. Das 7. wird er in Kapitel 8, Vers 1 öffnen und eine halbe Stunde, 30 Minuten lang, so lang etwa, wie ich jetzt predigen werde, war Stille im Himmel. Könnt ihr euch das vorstellen? Kein Engel sagt was, kein Mensch, kein Cherub, kein Ältester, niemand. 30 Minuten lang Stille, völlig überwältigt von der Entfaltung der Heilsgeschichte Gottes, die durch diese 7 Siegel vorangeschritten ist, vor ihren Augen sozusagen, als Drama auf der Bühne des Himmels. Und jeder Engel hielt den Atem an. Und unser Text ist der Text, der diesen 30 Minuten vorangeht. Es ist das, was sie sehen haben, was ihnen den Atem nimmt, was sie innehalten lässt. Und diese unzählbar vielen Leute sagen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Es ist keine Bitte um Rettung. Es ist nicht Hosia, rette, na bitte, rette doch. Es ist, das Heil ist. Sie wissen ganz genau, wer das Heil hat und wer das Heil gegeben hat, wer sie gerettet hat, wer sie dahin gebracht hat. Und das ist natürlich cool. Alle haben weiße Kleider, das heißt im Bild, alle Sünden, die sie irgendwie getan haben im Leben, alle Sünden, die das Kleid ihres Lebens befleckt haben, sind weggewaschen worden. Man kann nichts erkennen. Das ist natürlich ein hervorragendes Evangelium. Wenn ein Mensch Jesus Christus annimmt und durch sein Blut, wenn er seine Sünden bekennt, durch das Blut Christi sich reinwäscht, man kann den Fleck nicht mehr sehen. Er ist weg. Er ist weg für immer und ewig. Wir haben ja oft nicht nur einen Fleck, wir handeln uns neue Flecke ein. Und immer wieder müssen wir uns von Jesus die Füße waschen lassen. Wir kommen zu ihm mit unseren schmutzigen, stinkenden Füßen im Bild gesprochen. Und wieder kniet er sich nieder vor dir. Und wieder nimmt er dir dein Problem ab, das du ihm bekannt hast. Was für ein Herr! Dass man begeisternd vor dem steht, das kann ich mir vorstellen. Ja. Die Leute haben das ein Leben lang praktiziert, bis sie dort angekommen sind. Sie haben das immer und immer und immer wieder erlebt. Und jetzt stehen sie da. Die Zeit der Anfechtung, die Zeit der Nöte ist vorbei. Sie haben dieses strahlend weiße Kleid. Und jeder hat sich Palmzweige gekrapscht. Gibt es im Himmel Bäume? Da muss es offensichtlich Palmen geben. Ja, ich meine, wo haben die Zweige her? Haben sich die Palmen beschwert, dass die Zweige abgehauen wurden? Also darüber brauchen wir uns nicht den Kopf zu zerbrechen. Aber was mir auffällt, ist, dass Gott scheint Palmen zu mögen. Wenn ihr das Alte Testament lest und lest, dass Salomo den Tempel gebaut hat, dann werdet ihr sehen, dass jeder Priester, der im Tempel Dienst tat, wenn der an die Wände guckte, der sah Gold. Aber das Gold war ein Blattgold, mit dem die Schnitzereien von dem Holzwerk der Wände überzogen waren. Und was man bei den Schnitzereien sehen konnte, waren Cherubim, sozusagen Cherubim auch ohne Ende. Das waren viele Cherubim, die gab es schon bei der Stiftshütte, wenn die nach oben gucken, sahen sie das von oben, die Cherubim. Und die im Tempel Salomos, die sahen an den Wänden, sowohl im Heiligen als auch im Allerheiligsten, sahen die Cherubim und Palmen. Und an was erinnert euch das, wenn man Cherub hat und wenn man Bäume hat? Das war die Wiederbringung vom Garten Eden, in dem Adam und Eva im Paradies Gott begegneten. Und das ist genau das, was wir hier haben. Das himmlische Jerusalem, das ist das Setting, das ist die Bühne für diese Szene. Das merkt man, wenn man das vergleicht mit 21, 22 am Ende. Das himmlische Jerusalem hat die Form eines Würfels, wie das Allerheiligste im Tempel Salomos. Es ist 12.000 Stadien lang, breit und hoch. Und wenn man das in Kilometer umrechnet, es wurde extra gesagt, das ist ein Menschenmaß. Also sozusagen, wir werden ermutigt, uns menschliche, irdische Maßstäbe da vorzustellen. Ein Stadion war ein Stadion, wie bei uns auch heute. 185 Meter liefen die Leute eine Runde. Wenn man das mal 12.000 nimmt, kommt man auf 2220 Kilometer und lang, breit und hoch. Das Ding ist groß. Jesus sagt dazu mal, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Da passen unendlich viele Menschen rein. Und die sieht er hier. Und sie sind alle angekommen. Und sie sind gerettet. Und sie sind begeistert. Sozusagen, stellt euch vor, euer Team, Weltmeisterschaft, Championship, das entscheidende Tor fällt, alles brüllt los. So muss man sich die Stimme vorstellen. Ich mache das jetzt nicht mit meinem Mikro, das Soundsystem ist zu gut. Ne? Aber stellt euch vor, die würden alle schreien, Tor. Ne? Was das für einen Lärm gibt, nicht bei 50.000, sondern bei 50 Millionen, oder sind es 500 Millionen, oder wie viel sind das? Wie viel sind die für ihn unzählbaren Menschen? Eine Stimme. Das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Und als das geschah, als er das mitkriegte, diese Szene, passierte noch mehr. Und alle Engel standen um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an. Die Zahl der Engel war in Kapitel 5 genannt worden mit 10.000 mal 10.000 und Tausenden mal Tausenden. Wenn man 10 hoch 4 mal 10 hoch 4 nimmt, hat man 10 hoch 8, das ist 100 Millionen. Also, und dann 1.000 mal 1.000, also über 100 Millionen Engel. Könnt ihr euch 100 Millionen Engel vorstellen? Und die stehen alle. Und als die Leute gerufen haben, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm, da fallen die Engel nieder. 100 Millionen Engel fallen nieder. Und sie beten Gott, den Vater an, den, der auf dem Thron sitzt, und sie beten das Lamm an, Jesus Christus. Was hatte Johannes gesagt? Der Täufer, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Dieses eine Lamm hat die Sünden dieser unzählig vielen Menschen getragen, deine und meine inklusive. Und die Sünden vieler Menschen, die nie wollten und nie wollen und die sein Waschmittel, um ihren Dreck wegzuwaschen, nie erbeten haben. Aber er hat eigentlich das geleistet für alle Menschen aller Zeiten, aller Sprachen, aller Völker. Und er ruft durchs Evangelium heute Menschen zu sich. Und wir sehen hier praktisch in diesem himmlischen Palmsonntag, diesem Gegenstück zu dem Palmsonntag, den wir im Kirchenjahr jedes Jahr begehen, wir sehen in diesem himmlischen Palmsonntag, wir sehen das ultimative Ziel, wie Menschen aus allen Völkern Gott gefunden haben und wie die Engel begeistert sind. Und als sie das hören, was die Leute als Glaubensbekenntnis von sich geben, bekräftigen sie das mit einem doppelten Amen. Amen. Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Jetzt stellt euch die 100 plus Millionen Engel vor, die das bekräftigen. Und dann kommt eine Frage. Die Frage, die jetzt im Raum gestellt wird, kommt von einem der 24 Ältesten. Also der himmlische Senat meldet sich zu Wort. Johannes hat ja einen Auftrag. Johannes erlebt das ja nicht als persönliche Urlaubstour, diesen Tourist-Guide im Himmel, sondern er hat eine Aufgabe. Es ist eine seiner letzten großen Dienste, die er macht für die Gemeinde Gottes und dieser Dienst wirkt nach bis auf heute. Er würde alles aufschreiben. Er würde alles aufschreiben. Und wir hier in Derschlag, wir sollten wissen, was sind das für Leute? Wo sind die hergekommen? Warum können die hier sein? Und darum stellt einer vom himmlischen Senat ihm die Frage, wer sind diese mit den weißen Kleidern angetan und woher sind sie gekommen? Und Johannes hatte natürlich keine Ahnung. Ja. Der hatte gesehen, die kommen aus allen Nationen, aber er hatte keine Ahnung. Er verstand in dem Sinn nur Bahnhof. Deswegen sagt er zu ihm, Herr, du weißt es. Und dann gibt er ihm so die Möglichkeit, das zu erklären. Und ich sprach zu ihm, Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht. Das ist ja interessant, ja. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor Gott. Wenn man das abklopft und guckt, was haben die geleistet? Welches ist der Grund, dass sie da hin dürfen? Die sind begeistert. Die freuen sich über Gott so riesig, dass sie quasi, es ist ein einziger riesengroßer Fanclub. Ja? Und was sie machen, sie feiern permanent den Sieg Gottes. Sie machen das Tag und Nacht. Ihr könnt natürlich fragen, wird das nicht langweilig? Ja, ich würde sagen, ich warte mal ab, bis ich da bin, ob das langweilig ist. Und wahrscheinlich tun wir auch noch anders. Es hört sich nachher so an, wie wenn die auch Expeditionen machen, so ein Campout mit Jesus quer durch den Himmel oder die neue Welt. Das wird hier so erwähnt. Aber an der Stelle sind sie einfach begeistert. Und warum sind die da? Es gibt nur einen Grund. Man hätte jetzt aufzählen können, du musst so und so viel beten, du musst so und so viel zum Gottesdienst gehen. Du darfst das nicht tun und jenes tun. Das stimmt ja. Wir dürfen gewisse Dinge nicht tun, weil dadurch machen wir unser Kleid schmutzig. Kein Mensch mit einem schmutzigen Kleid kommt da rein. Das muss sauber sein. Das muss 100% absolut heilig und sauber sein. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen und nur sie. Und wenn die kleinste Sünde nicht abgewaschen wäre, könnten wir da nicht rein. An den 12 Toren vom himmlischen Jerusalem steht, an jedem Tor steht ein Engel. Der lässt keinen rein, der unrein ist. Steht dort in Kapitel 21 und 22. Das heißt, was haben die geleistet? Das, was sie geleistet haben, ist, sie haben den Dreck in ihrem Leben gesehen und sie haben Gott gesagt, ich habe gesündigt, Herr, ich habe das gemacht. Ich habe gestohlen. Ich habe die Ehe gebrochen. Ich habe Götzen in meinem Leben gepflegt und bin vor ihnen niedergefallen. Und so bekennen sie ihre Sünden und sie werden gereinigt. Das ist das Einzige, was sie geleistet haben. Hier steht nichts davon, dass sie irgendjemanden zu Jesus geführt haben. Es steht nichts davon, dass sie gepredigt hätten oder Zeugnis gegeben hätten. Es gibt nur einen Grund. Alle diese Menschen, diese unzählbar vielen Menschen, ein Grund eint sie alle. Sie sind mit den Scherben ihres Lebens zu Jesus gekommen und haben gesagt, hilf mir, Herr. Ich schaff's nicht, ich pack's nicht. Und Jesus steht auf, kniet sich vor ihn nieder und wäscht wieder die Füße. Und er wäscht den Dreck weg. Sie lassen zu, dass er sie reinigt von den Kaputtheiten ihres Lebens. Das ist die einzige Leistung. Ich finde das so cool wie nur was. Ich war als Teenager gerettet worden, ich war begeistert, ich wollte dem Herrn dienen. Deswegen habe ich mich dann auch gefreut, als der Herr uns die Möglichkeit gegeben hat, nach Pakistan zu gehen mit unseren 7 Kindern damals. Und wir waren 18 Jahre da. Und für mich war es toll, als Dankeschön dafür, was Jesus für mich getan hat. Und auch dort einen Segen erlebt. Auch jetzt ist er mit uns. Aber alles, was wir tun, kann nur ein bruchstückhaftes, kleines Dankeschön sein im Vergleich zu dem, was er tut. Und das Tolle ist ja, wenn etwas Gutes geschieht durch unsere Dienste, durch deine Dienste, was du tust, auch für den Nächsten und für die in der Gemeinde Gottes, ist das nicht alles irgendwo auch letztlich von Gott selber in dir bewirkt? Und deswegen bleibt es dabei, warum sind die hier, warum können die hier sein? Diese sind es, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Thron sitzt, wird über ihn wohnen. Sie wird nicht mehr hungern noch dürsten. Es wird auch nicht auf sie fallen, die Sonne oder irgendeine Hitze. Denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen. Das meine ich vor mit Camp Out. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich stelle mir das mal vor. Wie oft habe ich die Evangelien gelesen und gedacht, ich wäre gern mal bei manchem dabei gewesen. Ja? Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass ihr innerlich zu Petrus, Jakobus, Johannes und Co. dazutretet und dass ihr mit Jesus durch die neue Welt geht. Also, als Hilfe für die, die denken, ich möchte nicht nur Tag und Nacht anbeten. Ich möchte was tun, ich möchte was bewegen. Und da gibt es ja auch Aussagen in der Heiligen Schrift, dass Menschen, die hier erlöst sind und vollendet worden sind, riesige Aufgaben kriegen. Es ist davon die Rede in Kapitel 5, dass er sie zu Königen und zu Priestern gemacht hat. Die, die treu waren, werden irre, riesige, fantastische Aufgaben bewegen in der Kraft Gottes, aus der Verbindung mit Jesus Christus heraus. Und das ist hier formuliert in dem Sinn, dass er sie leitet. Und er leitet sie und sie werden wieder die lebendigen Wasser erleben, also das Wirken des Heiligen Geistes erleben, der ihren Durst löscht und der sie gebraucht zur Verherrlichung Gottes in Ewigkeit. Ich möchte mit dem letzten Part schließen, dass ich mir darüber Gedanken mache mit euch zusammen. Am Ende heißt es hier, denn das Lamm mitten auf dem Thron wird sie weiden und leiten zu den lebendigen Wasserbrunnen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Okay, das ist ja ein Ding. Die sind alle im Himmel, ja? Die sind alle im Himmel. Und in Offenbarung Kapitel 21 liest man, dass es im Zustand der Vollendung kein Tod mehr gibt, kein Leid, kein Geschrei, kein Schmerz. Wenn die neuen Himmel kommen und die neue Erde. Und das ist hier ein Zitat aus Jesaja, dass Gott abwischt alle Tränen von ihren Augen. Und da heißt es auch, er wird den Tod verschlingen auf ewig. Das ist dort im Kontext, dass Gott den Tod überwindet. Aber warum sollte es überhaupt noch Tränen geben? Warum solltest du, wenn du ankommst bei Gott, dem Vater, weinend kommen? Und worüber? Was mag der Grund sein, dass du bei ihm ankommst und dass du weinst? In Jesaja sagt der Herr auch mal, ich werde euch trösten, wie ein seine Mutter tröstet. Wie funktioniert das? Kind fällt hin, schlägt sich das Knie auf. Knie blutig, Kind geschockt. Wo läuft das Kind hin? Wisst ihr es? nicht zu mir. Ich bin vielleicht weg und muss arbeiten, aber selbst wenn ich da wäre und das Kind hat die Wahl, wo läuft das Kind hin, bitteschön? Zur Mutter. Wer kann so trösten wie die Mutter? Was macht die Mutter? Ich nehme jetzt mal an, wenn sie stand, setzt sich hin, nimmt das Kind. Wo packt das Mutter? Die Mutter packt das Kind? Auf den Schoß. In Deutschland wird das Taschentuch gezückt, um die Tränen abzuwischen. In Pakistan hat jede Frau so eine Dupatta, das kann man als Schleier rüberschmeißen, aber das hängt auch hier so rum. Und das ist Allzweckmittel gegen alles. Ja? Und wenn die Tränen da sind, schnappt sich die Dupatta, wischt es ab und wird natürlich das Kind in den Arm nehmen und wird es trösten. So ist unser Gott. Wir haben keine Ahnung, worüber wir weinen werden, wenn wir da ankommen werden. Vielleicht weißt du irgendwas, was dein Herz schwer macht. Und dann kommst du an. Die Leute haben deinen Leib beerdigt oder sie werden ihn beerdigen. Dein letztes Stündlein hat geschlagen. Du hast dein Kleid gereinigt gehabt mit dem Blut Jesu Christi. Du bist weiß. Und der Engel lässt dich durch das Tor. Du darfst in das neue Jerusalem. Und da ist der Ton Gottes. Und wie ein Kind, das zur Mutter läuft, läufst du auf den Ton Gottes zu. Und er weiß alles. Er weiß, was dein Herz schwer gemacht hat. Und er weiß genau, warum jetzt diese Tränen fließen. Und er nimmt sein himmlisches Taschentuch und er wischt die Tränen ab. Und das ist das Ende von deinem Leid. An der Brust Gottes, in seinem Arm, wechselst du von Trauer zu ewiger Freude. Wir haben einen fantastischen Gott. Amen.